Sie wundern sich etwas, warum ich jetzt hier stehe. Ich möchte gern zu den vier jungen Leuten sprechen. Und wenn ich da oben stünde, müsste ich mich immer so rumdrehen. Darum werde ich jetzt hier ein bisschen im Altarraum hin und her wandeln. So, ihr Lieben, liebe Emma und Marleen, lieber Paul und Tim, Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Letzte Woche war euer Vorstellungsgottesdienst. Das heißt, ihr habt euch in einem von euch selbst gestalteten Corona-konformen Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt. Wir haben ihn auch online übertragen, auch wie diesen Gottesdienst. Und wir feiern jetzt Konfirmation in einer Zeit, ja, man könnte sagen, in einer neuen Ära. In der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine weltweite Krise. Und ihr seid am Beginn eures Erwachsenenlebens. Für eure Eltern und für die Familien ist das möglicherweise dieses Fest der Konfirmation der Abschied von eurer Kindheit. Ihr werdet jetzt erwachsen. So ist das zumindest mal gedacht gewesen. Früher hatte man die Lehre hinter sich und ging dann auf die Walz, auf Wanderschaft, um seine Gesellenzeit zu absolvieren. Die Jungs bekamen das erste Paar lange Hosen, nicht nur kurze. Sie waren erwachsen geworden. Und überall sollten sich die jungen Menschen in den Städten, in den Kirchen und Gemeinden zurechtfinden können. So war das damals. Ab heute sollt ihr euch zumindest in dieser Gemeinde und in eurem Glauben zurechtfinden. Ab heute seid ihr verantwortlich für euer Seelenheil, dass es euch und eurer Seele gut geht. Ihr geht auf die Wanderschaft durch euer Leben. Und mich beschäftigt dabei die Frage, habt ihr dabei genug gelernt? Haben wir, Gottwin, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, haben wir euch genug beigebracht an Handwerkszeug, das ihr braucht, um durch dieses Leben zu gehen? Habt ihr genug erfahren über den christlichen Glauben? Habt ihr genug erfahren, um überall zurechtzukommen? Habt ihr gelernt über Gott und Jesus und den Heiligen Geist? Über Gott, der die Welt erschaffen hat, sie liebt und barmherzig ist? Über Jesus und sein Leben und Wirken, seine Leidensgeschichte, den Glauben an seine Auferstehung und an das ewige Leben? Und habt ihr erfahren vom Heiligen Geist, der euch zum Leben führt, diese wunderbare Kraft, die kommt und geht, wann sie will und uns Menschen zur Gemeinschaft verhilft? Darum beschäftigt mich die Frage, habt ihr genug gelernt, haben wir euch gut vorbereitet? Ich selbst habe ja lange in der Schule gearbeitet als Religionspfarrer, Religionslehrer. Und darum möchte ich euch eine Geschichte aus der Schule erzählen. Es gab einmal einen Lehrer, der verneigte sich jeden Morgen bei der ersten Stunde vor seinen Schülern. Und er wurde gefragt, warum tust du das? Und er sagte, ich verneige mich deshalb vor meinen Schülern, weil ich ja nicht weiß, ob einer von ihnen vielleicht ein Genie ist oder ein zukünftiger Nobelpreisträger, weil ich ja nicht weiß, was aus ihnen wird und welchen Kampf sie bestehen werden, weil ich ja noch nicht weiß, was in ihnen steckt. Und diese Haltung machte ihn zum Lieblingslehrer für viele Schüler, auch wenn er genau zensierte und keine Noten verschenkt hat. Er glaubte an seine Schüler, er traute ihnen alles zu. Und so arbeitet Gott. So arbeitet Gott durch Menschen, die andere Menschen mit großem Vertrauen und noch größerem Wohlwollen begegnen. Und in so einer Atmosphäre des Respekts, des Vertrauens, da kann man sich entwickeln. Und in so einer Atmosphäre, da kann und da darf man auch mal einen Fehler machen, ohne dass man sich in Grund und Boden schämen muss. Und wir wünschen uns und hoffen und wollen es immer so gestalten, dass eure Konfizeit so ein Raum ist, wo man sich entwickeln kann, wo ihr euch ausprobieren dürft und wo euch Gottes Segen begleitet und euch diesen Raum öffnet. Wir wissen ja auch nicht, was in euch steckt. Wir haben ein bisschen was gesehen, aber wir wissen nicht, welchen Kampf ihr noch kämpfen werden müsst. Wir wissen nicht, was das Leben für euch noch bereithält. Wir wissen aber alle, dass das Leben nicht immer nur fröhlich und Spaß ist. Ihr habt ja jetzt auch schon eine Ahnung davon bekommen. Es kann immer was dazwischen kommen, selbst wenn man sich noch so schöne Pläne macht. Wir hatten geplant, am 10. Mai dieses Jahr die Konfirmation zu feiern. Dann kam Corona dazwischen. Ihr sollt euer Leben gerne leben. Und ihr sollt dabei einen treuen Freund haben. Einen Freund zu haben, das ist ein Trost im Leben. Und wer auf Gott traut, wer sich auf Gott verlässt, der hat einen guten Freund. Das war ja auch das Thema der Konfi-Freizeit, Freundschaft mit Jesus. Und Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und heute sagt ihr bewusst Ja zu eurer Taufe, dass ihr als Christin und als Christ leben wollt. Damals haben sich die Eltern und die Paten diese Frage gestellt und diese Frage für euch beantwortet, als sie euch zur Taufe gebracht haben. Und sie haben auch das Taufwort für euch ausgesucht. Und jetzt habt ihr euch ein Bibelwort ausgesucht oder ihr habt uns gebeten, eins auszusuchen. Und darum möchte ich jetzt etwas zu diesen Bibelstellen sagen und ich beginne mit Tims Wort. Und auch wenn ich jetzt erstmal nur zu Tim spreche, gilt das auch für euch alle anderen. Lieber Tim, stell dir vor, du bist mit ein paar Leuten auf einer Nachtwanderung mitten im Wald. Hast du schon mal eine Nachtwanderung gemacht? Ja. Alle haben ihre Taschenlampen dabei, Handylichter heutzutage, reden leise miteinander und irgendwann werdet ihr aufgefordert, jetzt macht mal das Licht aus und seid ruhig. Und erst meckern einige und protestieren und dann wird es aber langsam ruhig. Dein Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit und auf einmal hörst du die Geräusche des Waldes. Das Rascheln des Laubes, war das jetzt der Wind oder war das ein wildes Tier? Du hörst deine eigenen Schritte, leises Flüstern, leises Lachen, nur um diese Stille nicht aushalten zu müssen. Und irgendwann sind alle ruhig, vielleicht sogar ein bisschen ängstlich. Was kommt hinter der nächsten Kurve? Wartet da ein Wolf oder ein Bär? Wie lange geht das noch so? Wann können wir endlich wieder das Licht anmachen? Und was auch immer dir durch den Kopf geht, ich glaube, du wärst froh, wenn du endlich wieder die Lampe anschalten dürftest, um zu sehen, wo geht's hin? Licht in der Dunkelheit. Licht ist für unseren Körper ganz wichtig. Es ist ein lebenswichtiges Element. Es stärkt unser Immunsystem gegen Infektionen. Es steuert Blutdruck, Herz, Kreislauf, Wachstum, Muskelleistung. Und gerade in den Monaten, nächste Woche ist Herbstanfang, wo die Sonne seltener zu sehen sein wird, da geht es auch vielen Menschen tatsächlich schlechter, weil weniger Licht da ist. Menschen, Pflanzen, Tiere, alle Lebewesen brauchen Licht. Der Schreiber aus Psalm 119, woraus dein Wort stammt, der brachte das Licht mit Gott in Verbindung. Da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort. Wo finden wir dein Wort? Was ist damit gemeint? Die Bibel. Wir finden es in der Bibel. Wir finden es in vielen Liedern. Wir finden es in Texten, in Gesprächen, im Jugo, im Chick, in Gottesdiensten. Dort finden wir sein Wort, dort finden wir Gottes Wort. Und damit sein Licht in deinem Leben noch mehr leuchten kann, ist es gut, dass du sein Wort, die Bibel, besser kennenlernst. Ihr habt ja alle eine bekommen zur Konfirmation, zum Konfirmationsunterricht. Und das heißt, jetzt nicht in den Schrank stellen, wenn du konfirmiert bist, sondern immer mal wieder rausholen und drin lesen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Meines Fußes Leuchte, sagt der Beter. Das heißt, Gott interessiert sich ganz persönlich für dich, für deinen Fuß und für unsere aller Füße. Gott ist persönlich an uns interessiert. Und im Verhältnis zu einem weiten und zu einem steinigen Weg, da ist so ein Fuß ziemlich klein. Es wäre ja eigentlich besser, Gottes Wort wäre wie ein Flutlicht im Stadion oder wie ein Fernlicht beim Auto. Stattdessen ist es nur ein kleines Licht, was den Weg vor meinem Fuß beleuchtet. Und dieses kleine Licht zeigt dir eben nicht den ganzen Weg an, zeigt dir eben nicht, wie es weitergeht, was für Schönheiten oder welche Gefahren hinter der nächsten Kurve lauern, sondern es beleuchtet nur deine nächsten ein, zwei, vielleicht drei Schritte. Nutz die Bibel als Taschenlampe auf deiner Lebenswanderung. Anstatt von Anfang an schon den ganzen Weg zu sehen, fordert dies Wort dich auf, dass das Licht auch beim übernächsten Schritt dir noch leuchtet und dich noch führen wird. Benutze es regelmäßig, lass die Taschenlampe immer an, dann kommst du gut am Ziel an. Du weißt jetzt noch nicht, wie dein Leben in 10 Jahren aussehen wird, welchen Beruf du ergreifen wirst, was für Klassenarbeiten du noch bewältigen musst, welche Prüfungen noch kommen. Aber du darfst wissen, dass Gott dich auf jedem deiner Schritte begleitet. Er leuchtet dir, indem du vielleicht in der Bibel, wenn du eine Entscheidung treffen musst, vielleicht eine Antwort findest. Oder mit jemandem sprichst, der sich auch auskennt mit dem Wort und dir hilft, eine Entscheidung zu finden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und egal wie dunkel dein Weg auch einmal sein wird, das Wort bleibt immer ein helles Licht und kann dir Richtung und Ziel vorgeben. Denn wir lesen in Gottes Wort von Jesus Christus, der die Liebe in Person war. Und so kann auch ein liebevolles Wort anderen Menschen ermutigen, wenn sie in der dunklen Situation sind. Und viele unserer Wege sind noch im Dunkeln. Und so kann das Wort Gottes unsere dunklen Wege aber auch manchmal erleuchten. Und vielleicht kannst du auch dieses Licht dann an jemand anders weitergeben. Gott segne dich dafür. Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil die Emma weg ist. Die wurde nicht ausgedruckt. Können Sie mir Ihr Manuskript runterbringen? Ich mache jetzt erstmal den Paul. Herr Genz, Sie haben doch das Manuskript. Können Sie es mir runterbringen? Ja, den Predigttext von der Emma. Entschuldigung, wenn man nicht alles kontrolliert. So, lieber Paul, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Tims Licht zeigt dir den Weg. Und Emma hat ein Wort, wo es auch um Gefahren geht. Das fehlt mir jetzt natürlich. Aber auch im Wald war ja von Gefahren die Rede. Und es gibt noch eine subtile Gefahr, die immer mehr zu hören und zu sehen ist. Wie gehen wir zum Beispiel mit der Wahrheit um? Die Wahrheit steht nämlich heute auf dem Spiel. Heute gibt es alternative Fakten. Das Spiel mit der Wahrheit, mit Lüge und Vertuschen von Wahrheit, das ist ganz aktuell. Da ist von Lügenpresse die Rede. Es gibt Querdenker, die den Staat abschaffen möchten und sich in wilden Verschwörungstheorien verstricken. Wahrheit, nein, die kann man einem Menschen nicht ausreden und das kann man einem Menschen nicht ausreden, was er für wahr glaubt oder glauben will. Und auch sind Demonstrierende, die eine andere Meinung haben als ich, nicht schon deshalb Covidioten, wie das eine Politikerin neulich mal gesagt hat. Man kann daran höchstens ein Zeichen für den Zustand unserer Gesellschaft sehen, vielleicht ein Warnsystem, aber man darf andere Menschen nicht einfach als Idioten bezeichnen. Da hört nämlich die Freiheit auf, wo sie anderen ihre Freiheit nimmt. Und da hört die Wahrheit auf, wo sie andere beschimpft und andere niedermacht. Wahrheit hilft zum Leben und sie zerstört es nicht. Und alles, was lebensfeindlich und zerstörend ist, das ist nicht gut. Und darum dürfen wir das auch als böse bezeichnen. Was nicht gut ist, ist in der Regel böse. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Und das Wort, das Paul sich ausgesucht hat, das geht im Grunde uns alle an. Dass das Böse in unserer Welt existiert, das ist uns allen bewusst. Nicht umsonst beten wir ja in jedem Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das heißt, das Leben stellt uns immer wieder vor Versuchung, vor Prüfung, vor Tests, um ein modernes Wort für Versuchung mal zu benutzen. Und lieber Paul, da steckt für mich ein Schlüssel drin in diesem Gebetstext aus dem Vaterunser. Weil die böse Tat, die kommt nicht plötzlich über mich, sondern ich begegne ihr erst einmal in einer Versuchung. Und ich werde erst mal so auf eine Probe gestellt, weil ich mache mir erst mal Gedanken dazu. Und dann sage ich vielleicht, und irgendwann sage ich vielleicht irgendwas, was ich nicht sagen wollte. Und irgendwann tue ich dann vielleicht auch mal was, was ich nicht tun wollte. In Anlehnung an Martin Luther könnten wir hier sagen, du kannst es nicht verhindern, dass die Vögel der bösen Gedanken über deinen Kopf kreisen, um deinen Kopf herumfliegen. Aber du kannst es verhindern, dass sie auf deinem Kopf sich Nester bauen. Und Jesus hat gesagt, was du willst, dass die Menschen dir tun sollen, das tu ihnen zuerst. Und du willst nicht, dass Menschen dir Böses tun, du willst, dass sie dir Gutes tun, also tu ihnen Gutes zuerst. Das ist natürlich nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach, immer bei der Wahrheit zu bleiben. Aber da steckt ein ganz tiefes Geheimnis drin. Wenn wir bei der Wahrheit bleiben, wo viele alles kaputt reden und Angst machen, dann können wir darauf vertrauen, dass wenn du was sagst, wenn man mit dir spricht, dann kann man sich verlassen, dass es stimmt. Und man kann dir vertrauen. Und so können wir auch Gott vertrauen, der uns zusagt, dass er die Welt und das Böse überwunden hat. Wir werden in Versuchung kommen, aber er hilft uns daraus heraus. Er wird uns erlösen von dem Bösen. Darum ist es eine sehr, sehr gute Wahl für dein Konfirmationswort. Lieber Paul, Gott segne dich. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz und ist fröhlich. Liebe Emma, dein Wort hat für mich wenigstens 3, vielleicht sogar 4 Aspekte. Dieser Vers hat etwas sehr Tröstliches und Frohmachendes. Er sagt, wir haben einen starken Gott, der mich beschützt und der mir Hoffnung gibt. Und darum kann ich mich freuen, darum kann ich positiv in die Zukunft blicken. Konfirmation heißt ja Befestigung, Verstärkung. Verstärkung hat was mit Stärke zu tun. Werden wir selbst stark? dann bräuchten wir die Kraft des Herrn nicht, dann bräuchten wir Gott und seine Kraft und seinen Schutz nicht. Und so denken auch viele, dass man Gott ja gar nicht braucht, weil sie sich selber für stark genug fühlen, um die Herausforderung des Lebens zu bewältigen. Dein Wort sagt uns, wir müssen nicht stark sein, um Gott zu gefallen. Er ist sogar in den Schwachen mächtig. Und dann ist da das Bild von dem Schild. Er ist mein Schild. Der Schild, das war zu biblischen Zeiten eine Schutzwaffe im Krieg. Man sieht es heute noch, wenn Polizisten gegen Steine werfende Demonstranten vorgehen müssen, dann haben die auch ein Schild. Der Schild dient dazu, Attacken des Gegners abzufangen und deinen eigenen Leib zu schützen. Gott ist unser Schild. Das soll heißen, wie ein Schutzschild im Kampf, so schützt uns Gott. Er umgibt unsere Seele mit einem sicheren Schutz, sodass sie behütet und bewahrt bleibt. Gott beschützt deine Seele. Und dieses Bild vom Schutzschild, das hat auch etwas Tröstliches. Es lässt uns auch an all das denken, was das Leben bedroht. Denn da, wo ein Schutz benötigt wird, da müssen ja Gefahren sein, sonst brauchen wir keinen Schutz. In eurem Alter ist vielleicht mal die Versetzung in der Schule in Gefahr. Das kann einen in Sorge und Angst versetzen. Ich glaube, ich muss mir bei dir da keine Sorgen machen, zumindest im Moment nicht. Und natürlich ist die Corona-Gefahr für uns alle eine ernsthafte Bedrohung. In euren Gebeten letzte Woche habt ihr uns das nur allzu deutlich verdeutlicht, was das mit euch macht. Aber da kommt die Hoffnung wieder ins Spiel, die unser Herz fröhlich macht. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns auch in dieser Krise beisteht und in jeder Gefahr beschützt. Aber wir müssen uns eingestehen, dass wir auch vorsichtig sein müssen, selber Schutz gebrauchen, dass wir Hilfe brauchen und selbst darauf achten. Gerade du hast das gebetet, dass man das doch schnell vergisst. Jetzt, wo wir wieder in die Schule gehen können, freuen wir uns, unsere Freunde wiederzusehen. Dabei vergessen wir leicht, an den Sicherheitsabstand und die Maskenpflicht zu denken. Denn untereinander fühlt sich alles normal an. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, an all die Regeln zu denken, damit wir einander schützen. Deine Worte. Mundschutz, Abstand, Hände waschen, das schützt uns wie ein Schild. Da verlassen wir uns auf Gott und werden nicht überheblich und wollen uns auf uns selbst verlassen. Liebe Emma, lass den Herrn jeden Tag deine Stärke sein. Alles, was du allein nicht erledigen kannst, das mach mit ihm zusammen. Bitte ihn um Hilfe auch bei Kleinigkeiten, denn ein großer Gott kann dir auch in kleinen Dingen helfen. Gott segne dich. Zuletzt das Wort, das sich Marleen ausgesucht hat. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Liebe Marleen, für mich ist dieser Satz einer der kürzesten und besten Zusammenfassungen von dem, worum es im Glauben geht. Und eigentlich auch von dem, was ich zu den anderen drei gesagt habe. Da ging es um Stärke, also um Kraft und Schutz, um Licht auf dem Weg, um ein kluges, besonnenes, respektvolles Miteinander. Achte auf deine Gedankenwelt, die Sachen mit den Vögeln. Und es ging auch schon um Schutz vor Gefahren und um die Angst. Die einen fürchten sich im Dunkeln, das habe ich mit dem Beispiel von der Nachtwanderung schon gesagt. Andere vor tiefem Wasser, manche fürchten sich, wenn sie alleine sind. Andere wiederum gerade dann, wenn sie zu viele Menschen um sie herum sind. Es gibt Furcht vor Spinnen, vor Schlangen, vor Klassenarbeiten, vor Langeweile. Ich zum Beispiel fürchte mich immer, dass ich meine Predigt vergesse, zu Hause liegen lasse oder nicht ausdrucke. Wovor fürchtet ihr euch? Morgens fürchten Jungs, dass die Frisur richtig sitzt, weshalb sie mindestens eine halbe Stunde vor dem Spiegel stehen und tubenweise Gel ins Haar bringen. Mädchen dagegen fürchten jeden neuen Pickel, sodass sie diesen mit allen Mitteln mit Reinigungswasser und Make-up bekämpfen. Furcht ist an sich nichts Schlimmes oder Schlechtes. Furcht ist wichtig, weil es eben vor einer Gefahr warnt. Furcht ist wichtig, weil sie dazu führt, dass ich bei wichtigen Entscheidungen erst sorgsam überlege, was ich tue, weil ich ja fürchte, das Falsche zu tun. Furcht gehört zum Leben dazu. Und auch wenn es schwerfällt, darüber zu reden, ist meistens schon ein erster Schritt gegen die Furcht, wenn man darüber redet. Schlimm aber ist ein Geist der Furcht, also wenn es gar nicht mehr um die eine oder um die andere Sache geht, vor der man sich fürchtet, sondern um so ein Grundgefühl, um ein Klima der Angst. Und auch ihr Jugendlichen habt ja manchmal mit einem Geist der Furcht zu kämpfen. In der Schule, in der Klasse, da kann es so einen Geist geben, wenn man gemobbt wird, wenn man gedisst wird, wenn man ausgelacht wird, ausgegrenzt wird, weil man nicht die richtigen Schuhe hat, nicht die richtige Musik hört, nicht die coolsten Sprüche klopft. Und auch in der Familie kann es so einen Geist der Furcht geben, wenn es Streit gibt, wenn das Gefühl sich breit macht, immer zu kurz zu kommen, weil es nur darum geht, die eigenen Interessen oder sich mit seinen Interessen durchzusetzen. Furcht kann überall im Leben auftauchen. Aber der Glaube und das Vertrauen zu Gott ist für mich an dieser Stelle wichtig, weil der Glaube sich diesem Geist der Furcht entgegenstellt. Weil der Glaube die Energien freisetzt, die helfen können, die helfen kann, um mit diesem Geist der Furcht umzugehen. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und da ist sie wieder, diese Kraft Gottes, die schon bei der Emma war. Dieses erste wichtige Element, weil diese Kraft Gottes die Furcht eben kraftlos macht. Und wenn jemand sagt, ach, man kann doch sowieso nichts dagegen ändern, man kann nichts machen, so ist halt das Leben, dann reden wir darüber, was uns Angst macht. Und dann kommen wir in so ein Gefühl der Hilflosigkeit rein, wir können nichts machen. Aber wenn wir Gott Vertrauen schenken wollen, wenn wir darauf vertrauen, wir können nichts machen, aber Gott kann vielleicht was machen, wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir ihn um Hilfe bitten, wenn wir zu ihm beten, dann kann die Furcht schon mal seinen Schrecken verlieren. Weil man drüber spricht. Das ist der Rumpelstilzchen-Effekt. Man muss den Feind bei seinem Namen nennen, dann verliert er seinen Schrecken. Und wenn ich drüber rede, mit Gott rede, wenn sonst niemand da ist, dann verliert die Furcht ihren Schrecken. Und dabei darfst du wissen, für Gott bin ich wertvoll und wichtig, mit all meinen Stärken und Schwächen, mit all meinen Fehlern und Fähigkeiten. Für Gott bin ich ein geliebter Mensch. Und damit sind wir beim zweiten aus deinem Wort, beim Geist der Liebe, der sich gegen den Geist der Furcht stellt. Jeder Mensch braucht Liebe und die Liebe ist die beste Grundlage, um mit Furcht umzugehen. Wo einem die Furcht den Boden unter den Füßen wegzieht, da gibt die Liebe einem festen Halt. Und da, wo die Furcht einem einreden will, dass immer alles mit dem Schlimmsten endet, da macht die Liebe deutlich, dass Gott es gut mit dir meint. Es fehlt noch der Geist der Besonnenheit, das dritte in der Aufzählung des Bibelwortes. Bei Besonnenheit geht es darum, zur Besinnung zu kommen, die eigenen Grenzen zu erkennen und die Grenzen anderer Menschen. Manchmal musst du vielleicht Nein sagen, Nein zum Gruppendruck von anderen, Nein vielleicht auch zu einigen deiner eigenen Wünsche, Nein zum Spaß auf Kosten anderer. Also Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Gott segne dich, Marleen. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr in eurer Konfizeit gemerkt, dass ihr Gott an eurer Seite habt. Er ist euer Licht, euer Schild, euer Schutz, eure Kraft, die Liebe. Und hoffentlich merken wir alle immer wieder etwas davon, dass Gott auf unserer Seite steht. Und ihr sollt euer Leben gern leben und dabei einen treuen Freund haben. Das ist ein Trost im Leben und im Sterben. Wer auf Gott vertraut, der hat einen solchen Freund. Und niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.